persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Dass ihr heute Morgen persönlich hört an diesem schönen Sonntag, das freut uns ganz besonders. Aber wir wollen euch natürlich nicht abhalten, noch zu wählen. Jetzt habt ihr gerade noch Gelegenheit. Hier im Stadttheater Bern sitze ich im Foyer mit meinen Gästen. Da ist Nadja Sieger. Sie bezeichnet sich als Glon, ist bekannt als Nadeschkin im Komikerduo Ursus und Nadeschkin. Sie ist 42 und vor 10 Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Der Per Töresson ist seit 5 Jahren der schwedische Botschafter hier in Bern. Er wohnt mit seiner Familie an der Thunstrasse in einer wunderschönen Residenz und lädt dort regelmässig zum Beispiel zu Konzerten, wo er manchmal auch selber mitspielt, als Schlagzeuger in einer Rockband. Herzlich willkommen. Per Töresson, wie ist eigentlich die offizielle Anrede eines Botschafters?
Oh, das gibt es.
Ich glaube, im englischen Sprachraum ist es irgendwie Exzellenz oder
so. Your Excellency, ja.
Oh.
Exzellenz auf Deutsch, aber das gefällt mir gar nicht.
Nicht?
Nein, nein, viel lieber Herr Töresson oder ganz lieber Per. Das gefällt mir am besten.
Also euch redet niemand mit Exzellenz
an? Nein,
oder auch nicht mit Herr Botschafter?
Das kommt vor, aber ich versuche das dann irgendwie zu vermeiden.
In Schweden ist ja sowieso alles per Du.
So, klar,
also wäre eigentlich gut gewesen, wenn ihr gesagt hätte, ciao Per.
Ja. Das würde mir richtig gut gefallen. Ja.
Aber hättet ihr nicht ehrlich gesagt ein bisschen gestaunet?
Nein.
Weil hier ist
ja
nicht üblich.
Ich würde
nicht den schwedischen Botschafter mit Joe Per begrüßen.
Ja. Mir wäre es ganz, ganz klar kein Problem. Aber man gewöhnt sich natürlich auch an den Umgangsformen. Und in der Diplomatie ist es manchmal ein bisschen formell. Und ich glaube, das ist auch, weil man nicht immer weiß, was man zu sagen hat, dann lohnt es sich, ganz lange Titel vorzulesen. Kann man überlegen, was soll ich jetzt denn sagen?
Nadja Sieger, wie heißt es mit dem Du und Dir?
Das war für mich früher als Kind immer ein Rechtsproblem, weil ich nicht verstanden habe, warum mal Sie und mal Du. Und das ist bis heute geblieben, nur heute für diejenigen gelten mit.
Was heisst das?
Dass ich manchmal die falsche Anrede brauche und das ist meistens komisch.
Okay. Als Glom tut man ja eigentlich eh duzen.
Nein, eben, es ist unterschiedlich. Ich denke, man muss sich immer überlegen, was will man mit dem Sie und was will man mit dem Du. Mit dem Sie will man ja einen gewissen Abstand. Manchmal ist es noch schön, wenn man einen Abstand hat, weil dann ist man nicht gerade zu nahe. Und dann überlegt man sich das dann schon. Wir haben natürlich als in der Komik oder als Künstlerin hat man eine gewisse Narrenfreiheit, sowohl vorher wie nachher. Das heisst, man darf Fehler machen. Man kann manchmal wirklich mit der Tür also reinkommen quasi. Von daher, ja, ich überlege mir das einmal nicht so, es passiert mir dann einfach.
Mhm.
Ich wäre aber lieber auch in Schweden so weit, also wie das in Schweden jetzt gemacht wird, dass man immer du sagt. Auf Englisch ist sie auch so.
In den 60er Jahren hat es eine Dutzreform in Schweden. Und ich sage, alle einander du. Ich kann mir das einfach gar nicht richtig vorstellen.
Und ich kann mich irgendwie das Gegenteil nicht vorstellen. Es ist so natürlich inzwischen.
Ja.
Es gibt eine Ausnahme. Und mit dem Königshaus muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, das wird sich auch verändern. Viele Journalisten duzen jetzt den König und er guckt dann so ein bisschen unbequem. Aber er sagt nichts.
Also die sind ja mit dem Du bereits aufgewacht.
Ja, ist ganz natürlich. Mhm. Auch mit meinem Regierungschef, also das ist der Friedrich, das ist nicht Herr Reinfeldt oder Herr Premierminister, sondern
du, hey,
du Friedrich. Ja, klar.
Okay,
ja.
Hey.
Ja. Genau. Eben, ja, sehr gut.
Nadja Sieger, was verbindet ihr mit Schweden?
Ich bin lustigerweise seit dem 02 regelmäßig in Schweden. Aber das würde ich jetzt gerade eine Frage stellen. Wir sagen uns ja jetzt Sie. Kennen Sie Herr Reng?
Herr Reng?
Herr Reng.
Herr Reng?
Herr Reng, ja. Ist in der Nähe von Halstavik.
Ah, das ist schon ein Begriff, aber ich glaube, ich war noch nie da.
Das ist ein kleines Fischerdörfli, ja. Und dort gehe ich regelmäßig einmal im Jahr hin. Immer im Juli. Zusammen mit etwa 800 bis 1000 internationalen Tänzer in ein Camp in einem Fischerdorf in Schweden.
Wie schön.
Also ich kenne gerade Stockholm, vor allem den Flughafen und Herreng.
Ja, sehr schön.
Ja. Und Herreng ist schön, weil es hat viele Scheren dort. Und es hat die,
was jetzt dort?
Also die Scheren, sagen wir doch dort.
Ja, wo, also genau, ja, die Inseln.
Vom, die Inseln vom Meer. Und es hat eigentlich alles, was ich denke, die Landschaft oder die, quasi auf dem Land ausmacht in Schweden, so die schönen Schwedenhäuschen mit diesen lustigen Trampolin davor, die alle haben, und die Natur. Also es ist ein sehr schön typisches schwedisches Dörfli.
Ja. Was schätzt ihr an den Schwedinnen und Schweden?
Ja, eben, weil das immer ein internationales Camp ist, gibt es nicht so viele Schweden dort, in dem schwedischen Fischerdörfli, wenn ich dort bin. Was ich sehr lustig finde, man wohnt dann immer in diesen schwedischen Häuschen, in diesen Cottages. Oder in den Haupthäusern. Mhm. Und es hat immer sehr viele Nippsachen und sehr viele so kleine Sachen drin. Und es ist für mich nicht so anders, als was ich in der Schweiz manchmal antreffe, in den Wohnungen. Also ich schätze, dass sie sich eigentlich gar nicht, sie sind gar nicht so anders. Sie sind sehr nett und sie sind gerne am Höckeln und am Schwätzen. Mhm. Und das schätze ich.
Ja, so, genau so geht es mir auch. Man fühlt sich ja in der Schweiz so willkommen. Also ich finde, Mentalität passt einfach wunderbar, oder? Eher informell, würde ich sagen. Und dass Sie halb Schweden sind, darf ich anlegen? Nadja, ich bin der Pär.
Finde ich gut. Ja.
Okay. Schweiz und Schweden wird ja häufig verwechselt, nicht nur nicht zuletzt in den USA, fragt man immer, ihr seid Schweden, ja, es sind so schöne Alpen dort. Das ist einfach wegen der Mentalität, weil wir uns so zum Verwechseln ähnlich sind.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es hat natürlich auch mit den Landesnamen zu tun, oder? Gewissen Sprachen sind sehr fast identisch. Mhm. Suecia zum Beispiel. Mhm. Aber das kann auch manchmal ernst werden. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr gehört, da war ein Unfall in Botswana. Da sind, glaube ich, 3 Schweizer ums Leben gekommen. Am Tag zuvor konnte man in den schwedischen Zeitungen lesen, da waren 3 Schweden ums Leben gekommen. Hm. Aber es hat sich also herausgestellt, die botswanischen Behörden dachten, Schweiz ist Schweden. Und das kann
das
natürlich
ist
dann.
Ja, ein trauriges Beispiel, ja.
Hm. Ich hätte noch eine andere Theorie, Entschuldigung, wegen der Verwechslung Schweden-Schweiz. Wir waren etwa mal in Amerika auch am Spielen, also in New York, nicht in Amerika, einfach in New York. Und die Schweden reden ja auch immer so mit dem. Die singen ja wie wir.
Ja, das ist so, ja.
Und lustigerweise hat das aufs Englisch einen gleichen Akzenteffekt. Das heisst, wenn ein Schweizer Englisch redet, hat er den gleichen, eine Art, einen ähnlichen Akzent im Englischen wie der Schwede auch. Und darum tönen wir Schweizer auf Englisch viel näher den Schweden als zum Beispiel den Deutschen.
Genau, ich glaube, das beste Beispiel ist der Koch bei den Muppets.
Genau.
Ja, das stimmt. Ich merke das auch oft, wenn ich auf der Straße vor mich hingehe und höre so Singsang hinter mir. Oh, das sind Landsmänner. Drehe ich mich um und das ist Schweizerdeutsch. Das ist wirklich ganz ähnlich vom Gesang her.
Wie sind denn die bilateralen Beziehungen zwischen Schweiz und Schweden?
Die sind fast zu gut. Also es ist, das ist so wirklich. Wir haben keine Probleme. Und das heißt auch, dass es manchmal ein bisschen an Interesse mangelt, so bei den politischen Vertretern.
Und ihr redet eigentlich wenig zu tun als diplomatische Beauftragte?
Ja, es wäre natürlich spannend, wenn wir irgendwas, eine schwierige Sache bilateral zu lösen hätten, oder?
Mhm, wäre ein bisschen
Steuerbereich oder so.
Ja, ich glaube, das ist so ein schöner Konflikt.
Genau, aber es ist alles bestens, wirklich.
Per Töresson, bevor ihr seid auf Bern gekommen, seid ihr 2 Jahre in Wien gewesen, 4 Jahre in New York, dann in Stockholm im Auswärtigen Amt und jetzt eben seit 5 Jahren hier in der Schweiz. Was habt ihr gedacht, wo ihr seid quasi beordert worden in der Schweiz? Das ist ja sicher kein Traumjob für einen Botschafter, auf Bern zu kommen. Oder?
Im Gegenteil. Bei uns ist es so, man darf sich bewerben und ich habe mich beworben und an erster Stelle stand Bern.
Nach New York?
Naja. Nach 7 Jahren in Stockholm, 4 Jahre New York und dann 2 Jahre Wien, dann hat sich einfach Bern, das hat sich sehr verlockend angehört. Das war wirklich meine erste Wahl.
Gibt es denn eigentlich so ein Rating von den Orten, wo man gerne hergeht als Botschafter?
Nein.
Man geht sicher nicht gerne irgendwo in Krachen raus.
Nein, es gibt es nicht. In verschiedenen Systemen gibt es zum Beispiel unterschiedliche Gehälter. Aber bei uns ist es nicht so. Jeder darf sich bewerben Und im Idealfall wird dann der beste Kandidat auch gewählt.
Mhm. Da hat es nicht so Orte, wo alle sagen, oh nein, wenn nur nicht dorthin kommen.
Natürlich. Ich meine, für nächstes Jahr zum Beispiel, dann waren die freigeschriebenen Stellen, das war Abuja in Nigerien, das war Bagdad, es war Kabul, es war Khartoum und Pyongyang in Nordkorea. Das wird kein Sturm so von Interessenten geben.
Ja, ja. Das war eben typisch diplomatisch gewesen. Das wird kein Sturm von Interessenten, also wo dich kein Mensch wäre, oder?
Ja, ungefähr so, ja.
Okay, also über Diplomatie werden wir uns vielleicht auch noch ein bisschen unterhalten. Nadja Sieger, seid ihr diplomatisch?
Ja, nein, überhaupt nicht. Ich überlege mir die ganze Zeit, was ist diplomatisch? Diplomatisch ist ja eigentlich, dass man immer versucht, im Sinn von der Sache und zu handeln und die Emotionen ein bisschen draussen zu halten. Für mich wäre das fatal auf der Bühne, weil die Emotionen sind letztlich das, mit dem, was ich arbeite. Und in meinem Beruf ist es besser, wenn man gerade mal zuerst sagt, was man will und sich nachher dafür entschuldigt. Und das ist definitiv nicht diplomatisch. Ja. Aber wir müssen es manchmal auch sein, logischerweise. Also, weil wir sind sehr oft die Fremden, weil wir häufig außerhalb der Schweiz arbeiten. Und dann müssen wir auch diplomatisch vorgehen, für dass wir dann dort spielen und auftreten können, wo wir hinwollen. Oder dass man im richtigen Maß umgeht mit den Medien, das hat auch mit Diplomatie zu tun. Und dann, wenn ich merke, ich bin jetzt zu fest emotional involviert, dann schicke ich den Urs voraus.
Aber jetzt seid ihr ja eben wirklich eine öffentliche Person, ihr habt viel zu tun, es kommen Leute auf euch zu und sagen, könnten wir ein Autogramm haben?
Ah ja, ja, das
da,
ist...
Ich meine, da könnt ihr ja nicht sagen, es schießt mich heute so an.
Habe ich schon gemacht, zweimal, ich mache es nie mehr. Hm. Weil die Leute haben nicht Verständnis dafür, dass es einmal nicht gut geht. Ja. Weil, ja, das hat keinen Sinn. Also ich habe mal jemandem versucht zu erklären, dass es eine schwierige Sache ist, wenn einem die Leute erkennen auf der Straße, weil heute haben alle ein Smartphone. Früher, vor 5 Jahren, war das noch nicht so extrem gewesen. Das heisst, heute hat jeder auch eine Kamera bei sich. Und alle wollen Fotos machen. Und wenn ich mal das Pech habe, dass ich jetzt quasi in einem Zug unterwegs bin, wo gerade eine Klasse Teenager einsteigt und jemand findet, hey, hure cool, Nadeschkin im Abteil, dann wollen sie ein Foto machen mit den Nadeschkin und das wollen dann alle 21. Und das ist lang, wie das. Und das dauert aber länger, denen zu erklären, warum es jetzt heute gerade nicht geht.
Also insofern müsst ihr ja auch ein bisschen diplomatisch sein. Ich könnte nicht ganz aus dem persönlichen Affekt heraushandeln.
Nein, das stimmt. Also aber das überlegt man sich ja nicht am Anfang, wenn man den Beruf hat genommen, dann nimmt man den Beruf ja, weil man auf die Bühne will und weiss nicht im ersten Moment, dass es hinterher noch so viele diplomatische Sachen gibt, die da auch noch zusammenkommen in dem Beruf. Mhm.
Ich habe mal eine ganz lustige Definition gehört. Ein Diplomat ist jemand, der sagt, fahr zur Hölle und du kannst die Reise kaum erwarten. Also das ist wirklich, du kannst Sachen deutlich sagen, aber irgendwie kommt es als Nettigkeit hervor. Und das wäre vielleicht ein Tipp dann, wenn die Fans zu aufdringlich werden, oder?
Ich finde, das Blöde daran ist, oder nein, das Gute daran ist, dass ich ja nicht mit etwas bekannt worden bin, das blöd ist. Also ich habe ja nie schlecht gesungen oder etwas schlecht gemacht, sondern die Leute reagieren ja mit positiver Energie auf mich. Und dann wäre es wirklich eine blöde Sache, wenn ich das abschmettern würde. Das wäre unfreundlich, nicht nett und so. Und ich bin ja insofern, ich bin auf der Bühne ein gewisser Egoist. Das muss man sein in der Kunst. Das ist verbindender von allen, die ins Rampenlicht gehen. Ich meine, das ist eine Frechheit. Wir sind zu dritten. Das sehen Sie jetzt nicht am Radio, aber wir sitzen da zu dritten und es schauen uns ganz viele Leute zu, die müssen zuschauen. Aber wir drei dürfen da vor die Herren sitzen und haben das Privileg. Also es hat etwas Egoistisches, etwas Narzisstisches. Aber auf der anderen Seite ist mir gerade als Klon, sage ich jetzt mal, sehr nahe bei den Leuten.
Ist schon etwas passiert?
Ist etwas passiert, ja.
Polizeiauto. Ihr nehmt alles sehr stark wahr.
Ja.
Also ihr seid sehr aufmerksam, passiert, ja. So wie ihr auf der Bühne seid eigentlich.
Ja, weil ich kann mir vorstellen, jetzt sind doch die Leute im Radio und denken, ui, da ist ein Auto, eine Ambulanz vorbei. Und dann gehören die auch zuhause.
Also vielleicht haben sie ganz viel gar nicht gehört.
Ja. Ah, ich höre das immer. Weil das passiert, das ist halt das Leben. Und wir sitzen da und reden jetzt sogar über sie. Das wissen sie aber nicht im Auto.
Also die öffentliche Person verlangt eine gewisse Diplomatie und auch, tut auch ein bisschen Freiheit reduzieren. Es nimmt einem ein bisschen Freiheit.
Es nimmt einem ein bisschen Freiheit, das ist richtig. Aber das ist auch gar nicht so schlecht manchmal. Also das Lustige ist, wenn man jetzt auf der Bühne steht und improvisiert zum Beispiel, muss man immer zuerst eine Einschränkung haben, weil sonst wird die Improvisation nichts. Also Beschränkungen sind in dem Sinne nicht schlimm. Aber man kann ja, also wenn man die Möglichkeit hat, um immer über den Haag zu fressen, ist eine Einschränkung nicht so schlimm. Ja. Weil da gibt es ja auch die Ausnahme. Also man kann sich auch immer wieder befreien. Mhm. Ich finde das
und
noch.
So, die Paparazzi in der Schweiz sind ja nicht so schlimm, oder wie?
Sie sind nicht so schlimm, aber ich finde, es hat schon geändert. Also eben, es ist immer die Diskussion mit den Haaren. Die Haare, die ich auf der Bühne habe, sind mal echt gewesen. Das sind meine eigenen Haare gewesen. Glaubt mir jetzt niemand, aber ist so. 12 Jahre lang. Und dann bin ich mit denen unterwegs gewesen. Und es hat einfach irgendwann nicht mehr so Spass gemacht, weil einem die Leute so gut gekannt haben auf der Straße. Und dann ist es für mich blöd gewesen, wenn sie meinen, das sei Perücke, dass sie das Gefühl haben, ich müsse privat mit einer Perücke rumlaufen. Noch blöder.
Also jetzt habt ihr aus euren eigenen Haaren die Perücke gemacht.
Genau.
Das, was man jetzt sieht, die braunen Haare, sind eure eigenen
Das sind Haare. Meine eigenen. Aber das sind sie vorher schon gewesen, nur habe ich sie bleicht. Also eben, es ist eine Verwirrung, das sieht man jetzt auch schlecht am Radio. Aber das Wichtige ist einfach, mit Dreadlocks, die bleicht sind, fällt mir einfach in der Öffentlichkeit unglaublich auf. Und was bei mir passiert ist, egal mit wem ich unterwegs war, wenn die Leute natürlich auf mich reagieren und wow, und wie sieht denn die komisch aus und so, das degeneriert oder degradiert sofort die Person an meiner Seite. Und das hat mir nicht gefallen, das finde ich nicht gut. Also wenn man zu zweit in ein Restaurant reinkommt und das ist jetzt Nadeschkin, dann ui und schau mal, Nadeschkin ist reingekommen. Ich bin dann reingekommen, ja, aber es hat noch jemand dabei gehabt und die Person ist mir in dem Moment sehr wichtig und es wäre noch schön, wenn man auf gleicher Höhe reinkommt. Und das hat es jetzt ein bisschen gebracht. Das Haar abschneiden hat jetzt sehr viel dafür da, dass das wieder ein bisschen sich ausgleicht.
Dass die Haare so wie ein bisschen ein Schutz sind für euch in der Öffentlichkeit?
Mittlerweile, ja. Aber eben, das sind alles Entwicklungen. Ich habe das zuerst merken, dass das mir zu nahe ist, dass die Leute das Gefühl haben, ah, da ist wieder der Klon, der umeinander läuft. Weil ich habe ja den Unterschied gekannt zwischen der Bühnenfigur und der privaten Nadja. Von innen her war mir das immer klar, aber von außen habe ich auf die Leute gewirkt, wie verkleidet. Und jetzt ist es besser. Ja.
Per Töresson, als Diplomat, da seid ihr ja auch in einer Rolle. Was macht es denn aus, dass ihr ein guter Diplomat seid?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt ja verschiedene Rollen als Diplomat. Es gibt zum einen der Analyst, der soll natürlich die Sachen, sie sich gut auskennen in dem Land, wo er tätig ist. Aber es gibt auch diese öffentliche Diplomatie und das kommt immer mehr. Also das wird dann ermuntert, dass man gerade so Radioshows und so macht.
So wie jetzt.
Ja, genau. Und ich glaube, das hat auch mit der Entwicklung vom Internet zu tun. Also heutzutage kann man ja viel über Internet holen, also die Zentrale in Stockholm kann sich gleich eigentlich die Informationen holen, die ich sonst berichten würde. Und der Konkurrenz, der Wettbewerb zwischen Ländern wird auch immer größer. Und deswegen wird bei uns sehr empfohlen, dass man mit öffentlicher Diplomatie und Social Media und so Sachen jetzt rumgeht.
Also seid ihr jetzt für viele, TikTok viele, drin?
Ja, es ist für viele Kollegen also sehr schwierig, diese Umstellung. Früher war alles geheim, man hat Stempeln draufgesetzt und niemand durfte eigentlich lesen, was man berichtet hat. Heutzutage soll man dann eher in der Öffentlichkeit auftreten.
Der Alltag von einem Botschafter, wie muss ich mir das vorstellen?
Oh, das sind viele Meetings. In der Schweiz auch viele Reisen. Ich versuche mindestens 2 Tage der Woche im Durchschnitt außerhalb von Bern was machen, oft nach Zürich oder Genf. Ich fahre auch unheimlich gern nach Lugano, finde ich wunderbar. Aber halt viele Meetings, Berichte, ja, so Personalfragen. Wir machen ja viele Pässe, wir haben Geräte, die immer sich aufhängen. Es ist schon, ja. Das ist eine kleine Botschaft, da muss man eigentlich alles machen.
Jetzt der Thomas Borer in Berlin, unser Botschafter, Schweizer Botschafter, hat ja so ein bisschen das Bild geprägt von einer Dauerparty. Irgendwie immer ist irgendetwas los. Ja. Und ihr macht ja auch so ein paar Empfänge bei euch in der Residenz. Auch eine Party?
Ja, das sind keine Partys, das ist eigentlich harte Arbeit. Wenn man in einer Woche 500 Gäste in der Residenz hat, das ist wirklich, dann ist man hinterher sehr froh, wenn es
also
vorbei ist.
Also die würden die einladen und bewirten?
Ja. Das ist so.
Das heisst konkret, aber eure Frau kocht?
Sie kocht wunderbar, aber nicht für 500 Leute.
Ja, sondern wer kocht, hat er einen Koch?
Ja, das haben wir.
Aha.
Oder eigentlich mehrere. Nicht gleichzeitig und die sind nicht angestellt, sondern werden pro Stunde bezahlt. Und es kommt ein bisschen darauf an, was man machen will. Mhm. Wenn ich zum Beispiel schwedische Gäste, letzte Woche war ja dieses IPU-Meeting in Bern, da war eine Delegation aus Schweden. Und die wollten unbedingt was Schweizerisches essen. Dann habe ich natürlich einen Schweizer Koch gehabt. der Zürcher Geschnetzeltes gemacht, war super.
Also der kocht bei euch in der Residenz?
Ja, genau. Das ist so.
Und wer tut den servieren?
Oh, das macht der Manfred. Das ist
der Manfred? Ja, ah ja.
Das ist ein sehr lieber Kollege. Er war fast 20 Jahre Chauffeur. Ist jetzt in Rente, spielt Golf und kommt ab und zu in die schwedische Residenz zum Servieren. Also liebe Grüße, Manfred, gell?
Aha, also ihr habt nicht ständiges Personal bei euch in Residenz?
Das haben wir nicht. Früher war das so, aber wir wollen das nicht.
Aber das ist ein grosses Haus. Es ist, also, ja. Also, und hat so ganz schöne Empfangsräume, mhm. So mit stilechten Möbeln, schönen Bildern und so. Wer putzt denn?
Ah, das kommt eine Putzfrau einmal in der Woche. Das ist völlig
Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ihr einen Chauffeur und einen Koch und eine Hausangestellte habt?
Ja, nein, das war wirklich so. Ich glaube, vor 15 Jahren waren 2,5 Angestellte. Und die haben auch zum Teil in der Residenz gewohnt.
2,5 ja. Angestellte?
Also ein Butler.
Die werden wir lernen kennen, gell? Ja. Die halbe vor allem. Sehr interessant.
Butler, ja. Koch und Haushaltsfrau und insgesamt also 2,5 Jahresstellen.
Mhm. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, ein Securitas, der ja. den Weg erweist in dem grossen Haus.
Es ist schon fast ein bisschen neu, das ist riesig.
Ja, ja.
Mhm. Nadja Sieger, wenn zu euch kommt, ihr seid in den 70er Jahren in Zürich Wiedeken aufgewachsen, zusammen mit einer 3 Jahre älteren Schwester. Was habt ihr denn für ein Leben gehabt?
Ich habe das Privileg gehabt, als Kind schon relativ viel Freiheit zu geniessen. Also meine Schwester auch, weil wir sind beim Vater aufgewachsen. Also die Mutter ist irgendwann verschwunden in der Familie. Und ja, und das hat den Nachteil gehabt, dass wir keine Mami daheim hatten, aber den Vorteil, dass der Papi weniger gut geschaut hat. Und das hat mich geprägt. Das hat mich sehr geprägt. Weil wir haben jemanden gehabt, der für uns geschaut hat, eine Art Tagesmutter. Die war wunderbar, die war eine ganz tolle Frau und die ist auch immer geblieben. Das ist, glaube ich, noch wichtig, dass etwas von Bestand war. Aber ich habe natürlich als Kind gewusst, sie ist ab 11 Uhr dort und am Abend um 6 Uhr wieder weg. Und alles, was ich vor 11 Uhr gemacht habe und nach 6 Uhr, war quasi unbeobachtet und unbeaufsichtigt. Und das war als Kind etwas Schönes auch. Das heisst, man hat sich können, Freiheiten nehmen, die andere nicht hatten. Und ist sich denen auch bewusst gewesen und hat die aber nicht ausgenutzt unbedingt, aber es hat mich eigentlich sehr selbstständig gemacht.
Ja. Die Mami ist verschwunden.
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die ist eigentlich nicht mehr gekommen. Nein, Nein, die haben halt, meine Mutter war wahrscheinlich eine extrem moderne Frau gewesen. Die hat einfach schon früher das gemacht, was heute alle machen. Sie hat sich getrennt und hat halt das auch, wie soll ich sagen, Konsequenzen gezogen, weil sie das Problem hatte und dann ist sie gegangen und der Mann ist geblieben und hat sich das zutraut und das zum Glück, weil mein Vater hat uns eigentlich sehr gut erzogen. Manchmal sehr, sehr direkt, also hat uns ganz klare Richtlinien gegeben, aber an dem konnte ich mich sehr gut orientieren. Und ja, und ich war ständig auf dem Dach oben zum Beispiel und dann haben wieder die Nachbarn im Angeläutet ins Geschäft, Achtung, die Tochter ist wieder auf dem Dach, die müssen wir runterholen. Und das hat mir gefallen. Also ich denke, wenn ich Mutter die Heiko hätte, wäre ich nicht so oft auf dem Dach oben gewesen.
Könnt ihr etwas sagen, wie das für das kleine Kind, also vierer Seite war, wo die Mutter weggegangen ist, wie ihr das hat erlebt oder wie das heute rückblickend aussieht? Könnt ihr da etwas sagen?
Also ich denke, für mich war es ein bisschen blöd gewesen, weil mit 4 ist man doch sehr klein und versteht das erstmal gar nicht. Also man versteht es auch später nicht, aber man meint später, man hat es verstanden. Die 3 Jahre, bis dann die Tagesmutter kam, war es Fräulein Nitten für uns immer. Bis dann sie kam, bis sie 7 war, hat es viel Wechsel gegeben und das war für mich schwierig gewesen, definitiv. Also das ist, denke ich, für ein kleines Kind ganz schwierig, wenn du nie weißt, ob die Person, die heute für dich zuständig ist, morgen noch da ist. Oder man irgendwie die Frage stellt, wie lange bist jetzt du da für mich und noch gar nicht weiss, was die Zeit ist. Also das ist, denke ich, schwierig. Aber umso mehr hat man dann nachher geschätzt, die Leute, die da geblieben sind. Also ich hatte zum Beispiel mit dem Urs die Abmachung im Duo, dass wir zusammen sind. Wir sind jetzt schon seit bald 25 Jahren zusammen auf der Bühne. Wir überleben irgendwie jedes andere Duo. Aber auch wegen dem, weil ich mir sehr Sorge gebe und ich sehr viel Respekt habe vor einer Beziehung, die funktioniert. Und einfach sehr wohl weiss, das könnte auch auseinandergehen. Und weil ich sehr wohl weiss, dass jemand auch wieder verschwinden könnte und nicht mehr auftaucht, gebe ich mir eigentlich immer sehr Mühe, dass die Person da bleibt. Also das hat mich sehr geprägt.
Mhm. Die geht immer, wenn ich nachher frage, oder wegen der Emotion, nicht, dass ihr jetzt die Emotionen beschreiben müsst, aber die geht sehr stark auf das, dann habe ich das gemacht und dann habe ich so, bin ich so damit umgegangen. Ist das das, was das Kind macht, oder? Dass es halt einen Weg sucht? Es ist sehr traurig, die Mutter ist weg, aber ich suche einen Weg.
Als Kind hast du ja keine andere Chance. Du kannst es ja nicht ändern. Es ist ja einfach, wie es ist. Und man versteht es nicht. Und ein Kind würde jetzt sagen, ich würde behaupten, Kinder machen sich immer selber schuldig. Also wenn die Mutter plötzlich nicht mehr da ist, meint man, man hätte etwas falsch gemacht oder zu wenig den Teller geleert oder was weiß ich. Oder, das ist sicher blöd. Also Psychologen haben da viele Bücher darüber geschrieben, wie das ist in den ersten 7 Jahren von einem Kind, was da passieren kann. Ich denke, ich habe viel aus dieser Zeit heraus, die ich jetzt brauchen kann für die Emotionalität der Nadeschkin. Also ich denke jetzt mal in der Pubertät ganz eine schwierige Zeit gehabt, weil ich die Welt nicht gut gefunden habe. Also wir haben am Gimmer ganz viel gelernt über Aussichten und die haben damals auch schon nicht so gut ausgesehen, wie das heute auch so ist. No Future und was weiß ich. Wir haben ein bisschen mehr Lehrstellen gehabt, glaube ich, aber das hat mich ja nicht betroffen. Ich habe nie eine Lehre gemacht. Aber für mich ist die Schwierigkeit immer gewesen, warum damals schon, warum AKWs, wenn man nicht weiß, wohin. Mit dem Atommüll und das hat man dann diskutiert in der Schule und das hat mich brutal kaputt gemacht als Kind oder als Teenager. Ich habe wirklich nicht gewusst, wie ich mit dem umgehe. Und die Emotionalität, denke ich, die habe ich früher schon sehr früh gehabt und habe sehr gelitten, wenn man mir gesagt hat, Vögel sterben aus, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum oder warum man dann nichts macht. Und heute als Bühnenkünstlerin kann ich das alles umsetzen oder ich habe dort sehr viele Ressourcen, wo ich quasi mich auch ernähren davon. Also ich bin fest noch zum Teil das Kind geblieben auf der Bühne. Nadeschkin hat noch ganz viel von dem. Nadja ist dann diplomatischer im Leben und begreift manchmal mehr, was sie nicht begreift.
Ja. Wie macht sie denn das, begreifen, dass sie nicht begreift? Sie schweigt?
Ja, es ist, glaube ich, jetzt ist wieder eine. Ui, ihr habt viel los hier in Bern. Ja,
irgendetwas los.
Immer, wenn ich am Reden bin.
Das ist, passiert etwas, ja. Wenn ihr redet. Das ist Action.
Dramatisch. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Also, wie macht es Nadeschkin, oder, wenn sie es nicht begreift? Wie macht ihr es? Es ist ja noch heute ungerecht, es ist ja noch heute.
Also, ich weiß nicht, ich gehe euch das nicht auch so, dass jetzt, was Fukushima passiert ist, habe ich mich wahnsinnig über mich selber aufgeregt, dass ich das Thema so vernachlässigt habe. Weil ich habe gewusst, dass es mich wahnsinnig beschäftigt hat in der Pubertät. Wir haben in der Schule durchgenommen, wie das ist mit der Kernspaltung. Und als Teenager hat man noch die Vehemenz, dass man nachfragt und nicht will verstehen. Und wenn es keine Antwort gibt, dass man dann boykottiert und findet, nein. Und das hat man. Und irgendwann als Erwachsener hat man das nicht mehr. Und ich habe mich aufgeregt, wo Fukushima passiert ist, weil genau das, was wir damals als Fragezeichen hatten in der Klasse, hat sich bis heute nicht gelöst. Es ist in dem Sinne nicht viel passiert in diesen 30 Jahren.
Na, das ist so. Ich bin ja etwas älter, ich kann mich gut daran erinnern in der Schule, wo wir Atomkriegübungen gemacht haben. Also das ist ja für ein Kind ziemlich schlimm. Und das hat schon ein bisschen Spuren gesetzt, glaube ich. Ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr so, oder? Aber im Kalten Krieg, Ende 60er, Anfang 70er Jahre.
Also, der dir gehört, ja. Was man würde machen, ja. Im Fall
und von einem Atom. Und wie die Welt dann aussehen würde. Also, es war ziemlich schlimm.
Das ist ja auch der Film gelaufen. Also, in meiner Jugend ist der Day After ist der gelaufen, genau. Und Tschernobyl ist passiert. Genau. Und eigentlich hat sich in dieser Diskussion, wir haben genau gleich diskutiert, jetzt nach Fukushima. Ja. Und wieder kommen Kinder und stellen die richtigen Fragen und man denkt, shit, ich bin einmal dort gestanden und habe auch keine Antwort bekommen. Und blöderweise ist außenpolitisch jetzt nichts passiert. Also, leider. Mal schauen, nach den Wahlen.
Ob etwas passiert. Herr Thöresson, ihr seid in den 60er Jahren in Uddevalla aufgewachsen. Sehr gut. Wir haben das mit grossem Genuss, Uddevalla, ich kann ja nicht, dass es schwedisch, aber ich tue ein bisschen so. Eine Gemeinde etwa 90 km nördlich von Göteborg, direkt an der Nordseeküste. Seid ihr dort viel am Meer gewesen?
Ja klar, im Sommer sowieso fast jeden Tag, so nach der Schule. Und dann etwas später segeln gegangen. Und das war schon schön, aber ansonsten in Uddevalla, es ist eine Kleinstadt, Industriestadt. Es war 2 Jahre lang die langweiligste Stadt Schwedens von einer Zeitung ernannt. Es gab keine Discos, es gab keine Restaurants, es war wirklich schlimm, so in den Teenie-Jahren.
Keine Restaurants in einer Kleinstadt?
Nein, Aber dann irgendwann gab es die erste Pizzeria. Und wenn ich heute schaue, ist es wirklich, hat sich so entwickelt. Damals wollte ich nur weg und heute gehe ich unheimlich gern zurück. Das ist schon witzig.
Wann geht er da zurück?
Im Sommer. Wir haben ein Sommerhaus in einem Fischerdorf. Also herzlich willkommen, Nadja. Aber an der Westküste. Es ist ein kleines Dorf, aber es gibt noch aktive Fischer, zwei große Fischerboote. Und das ist für mich das Paradies. Wir haben auch so ein kleines Bötchen, da kann man rausgehen, baden gehen. Und ihr geht selber fischen? Ja, ja, fischen gehen, schwimmen gehen. Die Töchter mögen das auch sehr gern. Also das ist wirklich sehr schön.
Der kleine Per, was war das für ein Bub gewesen?
Oh, das ist ein Schüchterner. Ich weiß noch in der Schule, wenn die Lehrerin mich was gefragt hat, bin ich ganz rot geworden. Das war mir nicht angenehm. Aber dann irgendwann ist man da rausgekommen und dann habe ich gedacht, okay, dann ist die Diplomatie vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Da muss man ja täglich sich formulieren und das Röteln ist dann auch verschwunden.
Sport hat für euch eine grosse Rolle gespielt?
Das ist so, ja. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer. Früher habe ich auch Fußball gespielt in einer kleinen Mannschaft in Uddevalla. und heutzutage spiele ich immer noch sehr gern Tennis, aber Skifahren ist natürlich optimal hier in Bern. Gell? Da gehen wir im Winter fast jedes Wochenende.
Die sind aber auch Sportfan geblieben, die gehen jetzt an Eishockey-Matchen und Fußballspiel. Ja. Gehen da als Diplomat immer in die VIP-Lounge?
Ja, ich habe ja schon ein bisschen Glück gehabt, gell? Weil wir hatten ja Fußball-Euro. Das war sehr schön, aber dann die Eishockey-Weltmeisterschaft. Ich glaube, ich habe 7 Spiele gesehen. Zum Teil im gleichen Lounge wie der Präsident, damals der Merz. Und es war natürlich eine schöne Zeit. Wir haben auch eine Veranstaltung gemacht mit der Nationalmannschaft, die Drei-Kronen-Mannschaft. Für einen guten Zweck. Wir haben Geld gesammelt und es war sehr gelungen. Und ich muss sagen, die Eishockey-Jungs sind wirklich sehr gute Vertreter von Schweden. Ganz offen, ganz freundlich. Ich habe gemerkt, mit dem Fußball ist es ein bisschen anders. Das sind Stars, die spielen, die sind alle Millionäre, die sind schon mit 17 wirtschaftlich unabhängig. Also es ist schon ein bisschen anders.
Ihr seid nachher an die Uni gegangen, habt Betriebswirtschaft studiert. Und wie wird man vom Betriebswirtschafter Botschafter? Wie seid ihr in das Geschäft hineingekommen?
Ja, das ist eher ein Zufall. Ich habe mir noch, glaube ich, vorgestellt, in der Wirtschaft zu arbeiten. Und war auch in einer Firma in Stockholm angestellt, als, das kann ich heute gar nicht fassen, Computer Consultant. Es war mir nicht so mein Ding, also wirklich. Und da habe ich eine Anzeige gesehen, im Außenministerium wird ein Analytiker gesucht. Und zwar ging es darum, was würde für Schweden eine eventuelle EU-Mitgliedschaft bedeuten. Das fand ich ganz spannend, habe mich beworben. Aber irgendwie ganz schlecht formuliert, weil auf einmal werde ich dann eingeladen zur Diplomatie, also Attaché zu werden. Erstmals eine schriftliche Prüfung und dann viele Interviews. Ich bin aus allen Wolken gefallen, ich habe mich ja gar nicht beworben, aber ich bin dann hingegangen und nach, ich glaube, 3 oder 4 Interviews habe ich gedacht, okay, die machen sich wirklich Mühe, da muss es ja was dahinter stecken. Und dann habe ich ein Angebot bekommen, habe gedacht, okay, ich probiere es mal. Und das ist jetzt 21 Jahre her, ist schon Wahnsinn.
Zufall, wo eigentlich ein Leben stark bestimmen.
Total.
Ihr hört jetzt persönlich auf der RS1 hier im Foyer im Stadttheater Bern, sind der schwedische Botschafter, den ihr gehört, der Per Töresson, der seit 5 Jahren hier in Bern ist und jetzt noch ein Jahr hier bleiben kann. Dann Nadja Sieger, die seit vielen Jahren, weit über 20 Jahren, mit dem Urs Werli als Komiker-Duo Ursus und Nadeschkin unterwegs ist. Nadja Sieger, wie seid ihr eigentlich auf die Bühne gekommen? Habt ihr eine Schauspiel schon gemacht?
Nein, aber probiert.
Was heisst das?
Das heisst, ich bin nicht reingekommen. Ich habe Prüfungen gemacht, auch für Bern, für die Schauspielschule Bern. Aber dort haben sie mir gesagt, ich sei schon fertig. Und,
also sie können gar nicht mehr ein neues bieten?
Ja, das war für mich nicht lustig. Es ist schön, dass sie lachen. Aber man hat als junger Mensch wünscht man sich einen Lehrmeister, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe später erst gemerkt, dass wenn man Komikerin werden will oder Clown, gibt es ganz wenig Lehrmeister. Also, weil was man lernen kann in diesem Fach, sind Disziplinen wie Jonglieren, Akrobatik, Singen. Also man kann ganz viele Skills sich aneignen, aber das Wesentliche von der komischen Figur nicht. Das hat mit dem Leben zu tun. Also ein guter Clown ist man selten, wenn man jung ist, weil es fehlt einem die nötige Distanz oder die Ironie. Weiß man noch nicht genau, was das ist. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir sind am Anfang, auch der Urs und ich, wir sind nicht so lustig gewesen am Anfang. Wir haben es zwar probiert, wir sind sicher sympathisch gewesen, aber aufgrund von unserem furchtbaren Namen, und Ursus Nadeschkin, war damals eine Katastrophe gewesen. Heute hat man sich daran gewöhnt.
Man muss noch mal lange dabei bleiben.
Genau, man muss das einfach die Firma, der Brand, wie es heute heisst, muss man einfach genug lang durchsteuern, dann ist das okay.
Wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen?
Ja, ganz banal. Wir waren 17 und 18 gewesen. Also man muss sich überlegen, wir haben uns damals einen Namen gegeben, der jetzt wirklich seit 25 Jahren gilt. Und ich bin schaurig froh, heissen wir nicht Lili und Lala, weil das wäre gerade so.
Dann hättet ihr immer noch die rote Nase an.
Ich weiss es nicht, es ist einfach, damals sind wir mit der roten Glonnase auf die Straße wahnsinnig bunt angemalt gewesen. Wir haben beide identisch ausgesehen. Die Leute haben gemeint, wir sagen Zwilling oder Geschwister. Und damals haben wir uns den Namen gegeben, weil wir etwas wollen, was mit uns zu tun hat. Weil, wenn man an einer komischen Figur arbeitet, arbeitet man irgendwo auch immer mit authentischem Material. Oder gerade mit dem Zeug, das man am wenigsten kann. Also als Klon ist am besten, man zeigt das, was man gar nicht kann, oder das, was man wahnsinnig gerne hat an sich selber. In einer Kunstform natürlich. Und darum sind wir unseren Namen entlang gegangen. Also der Urs hat quasi den latinischen ursprünglichen Namen genommen, der Ursus. Und Nadia ist eigentlich russisch, Nadiesta. Und weil ich immer noch wollte, gemeint habe, ich werde mal ein Harlekin, habe ich es dann gemischt. Dann hat's
also das werdet ihr gerne wohnen?
Ja, ja. 17, ich meine, hallo. dann hat man so, ich habe mich damals in einen Clown verliebt. Er war bei der Compagnia Teatro Paravento, es war eine Tessiner Truppe. Und den habe ich grossartig gefunden. Ich sage jetzt nicht, wie der geheissen hat, weil den gibt es noch. Und, und das war so ein sehr poetischer Clown auf dem Einrad und konnte jonglieren. Und ich habe das alles auch geübt, wie verrückt. Ich habe einen Einrad gefahren. Das mache ich übrigens schon seit ich 7 bin. Und jongliert habe ich auch. Und dann habe ich eigentlich dem seinen Spuren bin ich gefolgt. Und das war für mich so eine Art wie ein Harlekin. Und dann habe ich quasi Nadiesta und Harlekin gemischt und dann hat es Nadeschkin gegeben. Und, aber das ist jetzt nicht so spannend eigentlich. Es war bloß so ein Name, den man halt gibt, wenn man sehr jung ist und noch keine Ahnung hat vom Business. Und das Business hat nie aufgehört. Eben, ein bisschen ähnlich wie Sie oder wie du, Per. Ja. Ich habe mich eigentlich nie beworben bei den Glöhn und bin am Schluss einer geworden.
Jetzt seid ihr also als Nadeschkin, als Clown unterwegs. Es ist eine Figur, es ist ein Personage, das ihr seid. Das ist ja, ihr seid recht neutral. Also es ist weder wirklich eine Frau noch ein Mann. Klar nicht, aber das
ist so neutral. Ist schon recht männlich, was ich mache. Nein, ich habe ja den Satz auf der Bühne, ich sage noch oft, ich bin Nadeschkin, ich mache die Frau im Programm, nur dass das klar ist. Weil Nadesch wäre manchmal sehr gerne der Mann und der Bub. Also auch eben, wir haben das Zeitli lang ein Stück gespielt, wo wir beide gerne Romeo und Julia gespielt hätten. Und für mich war am Anfang schon klar, ich bin lieber der Romeo. Weil manchmal haben die Männer viel mehr Freiheiten. Und wie gesagt, wir machen komisches Theater und ich lebe Sachen aus mit der Nadeschkin, wo viele Frauen gerne würden ausleben würden. Und es haben sehr viele Frauen haben gerne die Hosen an. Also heute sowieso. Und heute reden wir theoretisch wahnsinnig oft über die Emanzipation und sind praktisch unglaublich wenig weit gekommen, manchmal, wenn ich mir das so überlege. So mit der Gleichstellung der Kelter oder eben mit den Krippen, die fehlen, finde ich, sind wir in der Theorie viel weiter als in der Praxis. Und als Nadeschkin habe ich mir immer, am Anfang mit den Latzhosen, das Kostüm gewählt, wo mir am meisten Freiheiten gibt, in beide Richtungen zu gehen. Also in die Bubenrichtung, Tomboy, und in die Frauenrichtung auch. Und ich wollte keine wüste Figur. Also darum finde ich, ist Nadeschkin eigentlich eine herzige, weil ich gefunden habe, Komik muss nicht unbedingt hässlich sein. Also, und sie muss aber auch nicht sexy sein. Also Nadeschkin ist nicht sexy, aber sie kann manchmal sehr sexy wirken, wenn sie will.
Sie kann in alle Richtungen
gehen. Sie kann in alle Richtungen, ja.
Und jetzt, privat, wirkt ihr ja, meine persönliche Meinung, enorm weiblich. Es ist ja überhaupt nicht so, dass ihr jetzt hier als Neutrum überkommt.
Nein, aber wir sind am Radio und die anderen haben keine Ahnung.
Ja, wir sollen auch im Internet das Foto schauen. Herr Töresson, ich war mal in Schweden in der Ferien und war dort leicht irritiert über das Thema Männer-Frauen. Ich hatte wirklich so das Gefühl, dass die Männer die an diesen Frauen hinten nachschaupeln und machen ihnen Und ihr, ich habe nachher geschaut, ihr bezeichnet euch als Feminist.
Das ist so, ja.
Wie meint ihr das?
Ja, das ist bei uns, ein Feminist, das ist jemand, der sich wirklich aktiv für die Gleichstellung von Mann und Frau einsetzt.
Also nicht für die Frau, sondern für die Gleichstellung?
Jawohl.
Aha. Hier hat das ein bisschen Beigeschmack, wenn da jemand sagt, er sei ein Feminist. Dann denke ich, setze dich doch gescheiter für deine Anliegen ein als die von der Frau. Das können wir selber.
Ja, normalerweise ist es ja auch so, dass man wirklich mehr für die Frau machen kann als für die Männer. Das ist ja immer noch eine Männergesellschaft, meines Erachtens. Da gibt es noch viel zu tun. In der Schweiz.
In der schwedischen Gesellschaft ist der dort schon ein bisschen anders.
Ja, wir sind ein bisschen weitergekommen, glaube ich. Also, bei uns arbeiten sehr die meisten Frauen. Das ist selbstverständlich, dass man Karriere machen kann, auch als Frau. Und wir haben eine ziemlich generöse Elternversicherung und immer mehr Paaren teilen sich das. Also die Frau macht vielleicht so 8 Monate und dann der Mann dann 6 Monate mit dem Kind.
Das klingt paradiesisch. Ja.
Hat schon Vorteile. Also die Geburtsraten sind auch entsprechend höher bei uns als in der Schweiz.
Und weil alle einen garantierten Krippenplatz haben, ist natürlich das so wunderbar.
Ja, das ist auch so. Seit einigen Jahren ist es gesetzlich geregelt. Jedes Kind hat ein Anrecht auf einen Kindertagesplatz. Und es wird auch dann entsprechend subventioniert vom Staat. Ich glaube, man zahlt ungefähr für einen Monat pro Kind, was es in der Schweiz für einen Tag kostet.
Können Sie das noch mal sagen? Ja. Ich würde gerne noch schnell etwas sagen zum Thema Gleichstellung. Es ist wirklich so, also der Urs und ich, wir sind ja sehr gleichgestellt in unserem Duo. Darum eben, ich manchmal macht Nadeschka einen Mann und manchmal ist der Urs viel mehr weiblicher als ich, die Frau machen. Ich habe mal gelernt in der Physik, dass wenn man ein Stromfeld erzeugen will, wenn es die möglichst grösste Spannung in einem Stromfeld ist, dann gegeben, wenn der Minus- und der positive Pol gleich gross sind. Das heisst, wenn ein Pol eine kleinere Ladung hat wie der andere, dann hat das Gefälle, also dann ist quasi die Gesamtspannung schwächer. Und das habe ich als Lebensprinzip genommen. Also wenn du zwei Künstler auf der Bühne hast, wo beide gleich stark sind, ist das Resultat am Schluss die grösstmöglichste Spannung und Energie. Also es ist nicht so lässig, wenn ein Duo nicht gleichwertig ist auf der Bühne. Also es ist immer wichtig, und das macht unser Regisseur, der Tom Reiser, sehr genau, wenn ich ein Problem habe und gerade wieder mal wie ein Opfer spielen auf der Bühne und finde, es geht mir so schlecht, der Urs redet zu viel, dann sagt sicher der Tom nicht, der Urs soll weniger reden, sondern er sagt, Nadia, mach's Maul auf.
Ja, genau.
Also das heisst, er schaut, dass die stärkere Figur und die schwächere Figur, dass er schaut, dass die schwächer stärker wird und nicht, dass die stärker
sich zurücknimmt.
Weil das ist der falsche Weg. Du musst beide aufs gleiche Level bringen, aber nicht, indem er jemanden, der im Moment stärker ist, abdimmt.
Nehmen sich die Männer zurück in Schweden?
Das würde ich nicht sagen. Also,
mein Eindruck war falsch.
Es gibt überall, was wir Pantoffelhelden nennen. Aber nein, das ist wirklich, aber ich glaube, die meisten Männer sind mit mir einig. Also man muss schon was dafür tun, dass mehr Frauen zum Beispiel in den Führungsebenen kommen. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, gemischte Gruppen funktionieren besser, treffen bessere Entscheidungen. Und die meisten Unternehmen mit vielen Frauen in der Direktion machen auch wirklich bessere Gewinne. Also das ist eine Selbstverständlichkeit.
Wie macht das mit eurer Frau? Ihr seid Botschafterin in Bern und sie ist?
Sie ist Madame.
Madame?
Jawohl.
Sie wird so angesprochen.
Nein, sie macht sehr viel. Also wenn wir was zu Hause haben, dann ist sie natürlich auch immer dabei und macht ja, so, dass alles schön aussieht und so.
Dass ihr wisst, dass für sie die Frau vom Botschafter sind? Sicher eine gut ausgebildete Frau, oder? Sie ist die Frau des
natürlich,
Botschafters?
Ja, natürlich. Ich meine, sie macht es sehr gut. Sie ist eine Deutsche. Das
und sie beklagt sich nicht?
Ja, manchmal schon. Also wenn gerade in der Lucia-Woche, Lucia ist ja bei uns dieses Lichtfest im Mitte Dezember, wenn es am dunkelsten ist, dann haben wir wirklich buchstäblich etwa 500 Gäste innerhalb von 3 Tagen in der Residenz. Mhm. Und das ist schon ziemlich viel Arbeit.
Mhm. Und dass aber sie selber keinen Job kann machen hier in der Schweiz?
Könnte theoretisch, aber es ist wirklich so, das ist ziemlich viel. Also wir reisen auch zusammen. Wenn wir zum Beispiel nach Lugano gehen, die Handelskammer macht da was, dann gehen wir beide zusammen hin. Und dann ist es schwierig.
Es wird eigentlich ein Botschafter engagiert und angenommen, dass die Frau sich mit einsetzt.
Nicht unbedingt. Es gibt auch Botschafter natürlich ohne Frau. Es gibt auch Botschafterinnen, viele, okay, und ohne Mann. Das geht auch. Aber ich finde es von Vorteil, also wirklich eine Partnerin zu haben. Hm. Auch beruflich.
Nadja Siegertisch hat seit bald 25 Jahren mit dem Urs Werli als Bühnenpartner zusammen. Ihr habt jetzt ein Kind bekommen mit einem anderen, also mit eurem Partner. Nicht mit dem Urs. Ich mache jetzt einen Sturm. Ihr seid jetzt Mutter. Ändert da etwas für euch? Oder was ändert?
Es ändert logischerweise ganz viel, aber jetzt im Duo hat eigentlich die grosse Änderung stattgefunden, als der Urs einen Bub bekommen hat. Weil Urs, sein Sohn, ist jetzt 5 und wir haben damals eigentlich geschaut, dass das Duo ein bisschen weniger spielt, damit er eben seine 50% Vater darf sein auch noch. Und das ist er. Und da wir jetzt ja das schon quasi, die Änderung hat schon stattgefunden und jetzt bin ich quasi auch 50% Mutter. Also ich habe mir natürlich jetzt sehr viel mehr Zeit rausgenommen. Die ersten 7 Monate habe ich fast nicht gespielt und habe mehr geschaut auf das Kind. Und habe auch wollen mehr schauen, weil ich finde es eine wahnsinnige schöne Zeit am Anfang. Also habe ich mich mehr zurückgenommen und das Duo hat schon gemerkt, dass es anders ist, wenn die Frau vom Duo das Kind bekommt, als wenn es der Mann bekommt.
Nämlich?
Es ist ein bisschen komplizierter.
Ja, die muss zum Beispiel, wie ihr heute mit dem Abpumpgerät, die seid mit dem Abpumpgerät gekommen heute,
genau,
Morgen, weil ihr immer noch stillen.
Ja, genau.
Und dann manchmal ein bisschen Überdruck entsteht.
Ja, genau, so ist das.
Dann tut ihr während der Proben abpumpen?
Natürlich. Okay. Oder ich bestelle das Baby auf Platz. Nein, aber ich meine, ich habe das Glück, dass ich stillen kann. Das können ja auch nicht alle. Und dann habe ich gedacht, jetzt machen wir das so lange, wie das der Bub will. Und der Bub ist immer noch gut am Trinken. Und er ist zwar jetzt auch langsam und ich glaube, ich bin nicht mehr so die gute Kuh, wo Milch gibt. Das wird jetzt langsam weniger. Aber ich habe jetzt auch nicht gerechnet damit, dass das schon 10 Monate so ist. Ich habe gedacht, ich stille ab mit 6 Monaten. Aber mit den Kindern muss man das ja sehr schnell lernen, dass das, was man denkt und das, was dann ist, nicht das Gleiche ist.
Ja. Macht flexibel.
Ja, aber ich lebe in einem Job, der die ganze Zeit so funktioniert. Also in unserem Beruf ist es die ganze Zeit anders, als man meint. Und mit einem Kind ist das auch wieder so. Und das ist eigentlich gut.
Ich muss noch auf ein Thema kommen, Peter Hörensohn. Ich habe am Anfang gesagt, ihr spielt in einer Rockband. Seid Schlagzeuger? Seid ihr der ausgebildete Schlagzeuger?
Ja, ich wünsche, das wäre sehr schön. Nein, das ist wirklich, ich bin total Amateur. Ich habe es hier in Bern angefangen. Und es war so, mein sehr guter Freund, der luxemburgische Botschafter, ist Gitarrenmeister. Also er spielt, würde ich sagen, wie Eric Clapton. Und wir sind zusammengekommen, anfangs auf einer Party. Das war, glaube ich, Abschiedsparty von dem früheren britischen Botschafter. Und da kam noch jemand dazu und die haben über Musik gesprochen. Ja, spielen beide Gitarre, ganz toll, dann machen wir doch eine Band auf. Und dann gucken sie mich an. Und du, was machst du? Da habe ich mir überlegt, ja, das Einzige, was ich mir überhaupt vorstellen könnte, vielleicht Schlagzeug, habe ich dann ganz schwach gesagt. Und dann, ja, dann wurde es auch ernst, weil ein Kollege ist weggegangen und wir wollten dann ein Konzert geben. Und ich bin zur ersten Probe gegangen, ganz nervös, wie soll das jetzt gehen? Weil ich hatte nicht gesagt, dass ich total Anfänger bin, sondern habe einfach gesagt, Schlagzeug.
Diplomatisch. Ja.
Und wir üben jetzt, glaube ich, seit fast 3 Jahren und inzwischen geht es einigermaßen.
Und wir hören uns einen kurzen Ausschnitt aus einem Stück noch an, zum Schluss.
Ja, sehr schön. Ja.
Könnt ihr das selber ansagen? Es ist die Komposition vom Gitarrist, oder?
Ja, vom Gitarristen und vom Sänger, also Firma Phillips Flanagan. Und das Lied heißt Leave Her Alone. Wir haben die erste Aufführung war bei der Hochzeit, der englischen Traumhochzeit im Sommer.
Kate and William.
Und es geht um Kate Middleton, dass die Medien sie ein bisschen alleine lassen.
Wir lassen uns ein paar Takte an.
Musik. A huge intrusion of land. They cannot be right. Their only response is to pour out a little more tide. So we'll leave her alone, give her some space. We don't want every day to see her beautiful face. We need to treat them all with a moral pesticide.
Yeah. Per Töresson als Schlagzeuger in der Gruppe The President.
Danke sehr.
Ja. Hat er denn, wenn er jeweils auftritt, auch noch Groupies, die ihn anhimmeln?
Oh, das wäre auch schön. Also wir haben natürlich unsere Fans, das ist klar. Mhm. Groupies würde ich sie nicht nennen, das ist ein bisschen okay. Herabschätzend. Aber wir spielen auch regelmäßig und das nächste Konzert wird am 17. Dezember sein.
Jetzt hat der Per Töresson die Gelegenheit gehabt, kurze Hinweise zu machen. Nadja Sieger, jetzt hätte die auch noch natürlich.
Also unser Konzert, das wir geben.
Die geben auch ein Konzert?
Ja. Nein, also das ist jetzt kein Witz. Wir machen das dritte Mal eine Staffel mit einem Projekt, das wir wahnsinnig gerne haben. Das heisst «Im Orchester graben». Und dort gehen wir auf die Bühne mit einem Symphonieorchester. Und das ist wirklich selten, weil 40 Leute auf der Bühne, das hat man nicht so schnell organisiert. Wir sind in der dritten Staffel und kommen dann nach Bern, aber wir sind in der Schweiz unterwegs. Und weil das Projekt so kompliziert ist, haben wir eigentlich erst sehr wenig gespielt und freuen uns jetzt auf die, was weiß ich, 15 Vorstellungen, die super kommen. Ja. Dann spiele ich nicht Schlagzeug, aber ich habe auch einen Stock in der Hand.
Ja. Okay. Merci vielmals, das war es persönlich aus dem Stadttheater Bern mit der Nadja Sieger und dem Per Töresson. Schön, dass ihr da gewesen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.